Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wiederum erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Kürzlich hat man eine interessante Änderung vorgenommen in den USA. Da wurde das Verteidigungsministerium in das Kriegsministerium umbenannt. Ein kurzer Artikel aus USA Today schrieb Folgendes am 5. September. Präsident Donald Trump hat am 5. September seine Administration angewiesen, das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umzubenennen, um den neuen Kriegerethos gerecht zu werden. Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, er stimme mit Trump überein, dass wir keinen großen Krieg gewonnen haben, seit wir 1947 den Namen Kriegsministerium abgeschafft haben. Wir werden Krieger hervorbringen, sagte Hegseth über die Namensänderung, nicht nur Verteidiger. Nun, es ist in der Tat richtig, dass Amerika keinen großen Krieg mehr seit dem Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Aber das lag nicht an der Namensänderung. Es lag daran, wie auch Herbert Armstrong immer wieder betont hat, dass Gott die Segnungen Amerika weggenommen hat aufgrund des sündhaften Verhaltens. Und auch diese neue Namensänderung wird daran nichts ändern. Im Gegenteil, mit dieser neuen Philosophie werden noch weitere Sünden hinzugefügt, die keineswegs der Bestrafung Gottes entgehen werden. Aber ich fand diese Umbenennung auch für Deutschland sehr interessant, denn es wird hier ja laufend von dem Wehrdienst gesprochen. Es gibt ja Diskussion jetzt ja auch um die Frage, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Wehrdienst anstelle von Kriegsdienst, was weitaus angemessener wäre zu sagen. Es geht nicht nur um die Verteidigung, dass man sich wehrt. Es geht um den Krieg, dass man sich am Krieg beteiligen will. Und das ist ja in Deutschland mehr und mehr jetzt der Fall. Und so stellt sich die Frage, wie sieht es mit der Wehrpflicht in Deutschland aus? Und ich möchte hier kurz einmal den Geschichtsablauf der jüngsten Geschichte, also wirklich der jüngsten Geschichte, Ihnen vortragen. Und fangen wir mit dem 14. August an. Da schrieb Politico Folgendes. In der Großen Koalition Deutschlands droht ein Streit darüber, ob die Aufstockung der Bundeswehr auch die Möglichkeit einer Wehrpflicht beinhalten soll. Mit dem Gesetzesentwurf versucht Verteidigungsminister Boris Pistorius, den chronischen Personalmangel der Bundeswehr zu beheben, ohne die Wehrpflicht, die Deutschland 2011 ausgesetzt hatte, wieder vollständig einzuführen. Der Vorschlag sieht vor, dass sich alle wehrpflichtigen Männer registrieren und einem Auswahlverfahren unterziehen müssen, aber nur eine bestimmte Anzahl zum Dienst einberufen wird. Frauen könnten sich freiwillig melden. Entscheidend ist, dass die Wehrpflicht nur dann in Kraft treten würde, wenn das Parlament in einem separaten Beschluss dafür stimmt. Das war die Vorstellung von Pistorius. Nun, NTV schrieb am 27. August, der Gesetzesentwurf markiert die bedeutendste Wende in der deutschen Wehr- und Sicherheitspolitik seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahre 2011. Als erster Schritt sollen alle wehrpflichtigen Männer, beginnend mit dem Jahrgang 2008, wieder erfasst und zu einer verpflichtenden Online-Befragung über ihre Bereitschaft und Fähigkeit für den Dienst einer Waffe aufgefordert werden. Ab dem 1. Juli 2027 soll für diesen Personenkreis auch die Musterung, also die ärztliche Untersuchung auf Wehrdiensttauglichkeit, wieder zur Pflicht werden. Der entscheidende Punkt des vorgesehenen Gesetzes ist jedoch eine neue Ermächtigung für die Bundesregierung. Mit Zustimmung des Bundestages könnte sie künftig auch außerhalb eines Spannungs- oder Verteidigungsfalls per Rechtsverordnung einen verpflichtenden Grundwehrdienst anordnen. Und das schrieb ebenfalls der Fokus am 29. August. Da heißt es, der neue § 2a im Wehrpflichtgesetz gibt der Bundesregierung die Befugnis, die Einberufung zum Grundwehrdienst per Rechtsverordnung anzuordnen, sollten sich nicht genügend Freiwillige finden. Dies soll auch außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles möglich sein, sofern die verteidigungspolitische Lage einen schnellen Aufwuchs der Streitkräfte erfordert, der auf freiwilliger Basis nicht erreicht werden kann. Die Aktivität dieser oder Aktivierung dieser Klausel muss vom Bundestag bestätigt werden. Jetzt möchte ich kurz einmal, bevor ich fortfahre mit diesem Artikel, auf die Frage des Spannungs- eines Verteidigungsfalles eingehen. Was genau ist denn das? Nun, die BRTA 24, die schrieb am 22.10. folgendes. Für den Fall, dass Deutschland bedroht oder angegriffen wird, gibt es Notstandsgesetze. Bevor ich fortfahre. Notstandsgesetze wurden damals vor vielen Jahren erlassen. Ich kann mich noch sehr an die Diskussion erinnern. Die waren nämlich sehr problematisch. Viele Rechtswissenschaftler, viele Juristen haben die Gesetzmäßigkeit der Notstandsgesetze in Frage gestellt. Und das war damals eine große Diskussion. Unter Helmut Schmidt zum Beispiel. Aber dann kam Helmut Kohl an die Macht und dann kam Angela Merkel an die Macht. Dann hat man sich nicht irgendwie mehr groß darum geschert. Aber jetzt sieht die Sache wieder anders aus. Wiederum zurückgehend auf die Frage der Spannungs- und Verteidigungsfälle. Der Gedanke ist, dass der Spannungsfall eine Vorstufe zum Verteidigungsfall ist. Der Verteidigungsfall liegt nach dem Grundgesetz dann vor, wenn das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird. Bevor das passiert und wenn ein bedrohliches Szenario besteht, eine bedrohliche Situation, regelt der Artikel 80a den Spannungsfall, ohne genau zu sagen, was der Spannungsfall eigentlich ist. Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt die nicht definierte Voraussetzung für den Spannungsfall so. Es muss jedenfalls die hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich eine außenpolitische schwierige Lage zu einem bewaffneten Angriff verdichten könnte. Während der Spannungsfall allein durch die Zweidrittelmehrheit im Bundestag festgestellt wird, ist zur Feststellung eines Verteidigungsfalls auch die Zustimmung des Bundesrats nötig. Wenn ein Spannungsfall festgestellt werden könnte, wohl bemerkt, ein Spannungsfall, der gar nicht definiert ist, könnten Maßnahmen ergriffen werden, um die Wehrfähigkeit Deutschlands zu verbessern. Die Wehrpflicht, die seit 2011 ruht, würde wieder in Kraft treten. Die Ersatzmöglichkeiten für die Bundeswehr oder die Einsatzmöglichkeiten für die Bundeswehr im Inneren werden mit dem Spannungsfall nach Artikel 87a Absatz 3 des Grundgesetzes erweitert. Im Spannungsfall gilt die Wehrpflicht für Männer ab 18 Jahren, die dann, wie auch im Verteidigungsfall, unbefristet einberufen werden können. Und im Spannungsfall wird es auch keine Wahlen mehr geben, keine freien Wahlen. Artikel 115a Absatz 1 beschreibt den Verteidigungsfall und die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht. Im Verteidigungsfall würde unter anderem der Oberbefehl über die Bundeswehr auf den Kanzler übergehen. Dieser vereinigt dann an seiner Person die politische und militärische Entscheidungsgewalt. Das war das große Problem damals, als die Notstandsgesetze eingeführt wurden. Aber das ist nach wie vor dann jetzt der Fall. Grundrechte wie die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis sowie die Freiheit, sich dort in Deutschland aufzuhalten oder zu wohnen, wo man möchte, können dann eingeschränkt werden. Und natürlich wird es zur absoluten automatischen Wehrpflicht kommen. Aber auch unabhängig jetzt davon, hatten wir gerade gehört, soll nach diesem neuen Gesetz sogar auch die Möglichkeit bestehen, eine Wehrpflicht zu erlassen, selbst wenn es noch nicht einmal zu einem Spannungsfall oder Verteidigungsfall gekommen ist. Das heißt dann weiter in dem Fokusartikel. Der Gesetzesentwurf markiert die bedeutende Wende in der deutschen Wehr- und Sicherheitspolitik. Würde die Wehrpflicht wieder in Kraft gesetzt, würde sie dann wieder alle deutschen Männer zwischen dem 18. und dem 60. Lebensjahr betreffen. So sieht es § 3 Absatz 5 des Wehrpflichtgesetzes vor, das seit 2011 lediglich ausgesetzt ist. Schon in früheren Jahrzehnten gab es die Möglichkeit, den Kriegsdienst aus Gewissensgründen zu verweigern. Und das ist das Hauptaugenmerk der heutigen Predigt. Es geht mir um Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Ich habe das alles Ihnen hier zunächst einmal vorgetragen, um Ihnen deutlich zu machen, dass das hier keine Theorie mehr ist. Das wird sehr praktisch sein. Der Wehrdienst, die Wehrpflicht wird kommen. Keine Frage. Das heißt hier, Das ist sogar als Grundrecht in Artikel 4 des Grundgesetzes festgeschrieben. Für ungediente und noch nicht gemusterte Wehrpflichtige legt das Kriegsdienstverweigerungsgesetz den folgenden Ablauf fest. Sie können frühestens ein halbes Jahr vor Ihrem 18. Geburtstag einen Antrag auf Verweigerung des Wehrdienstes beim Karrierecenter der Bundeswehr stellen. Danach ist es jederzeit möglich, selbst nach einer Einberufung noch. Die Antragstellung hindert die Bundeswehr allerdings weder an der Erfassung des Wehrpflichtigen noch an der Musterung, im Gegenteil. Wer den Antrag stellt, wird auf jeden Fall zur Musterung geladen. Ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung führt unmittelbar zu einer Musterung. Die Freiwilligkeit entfällt dann im aus der Sicht des potenziellen Kriegsdienstverweigerers ungünstigen Fall, wird die Bundeswehr also erst durch den Antrag auf ihn aufmerksam. Wird der Antrag auf Kriegsdienstverweigerung abgelehnt, könnte, sofern die Wehrpflicht beschlossen wird, er dann unmittelbar eingezogen werden. Daher wurden Anträge auf Kriegsdienstverweigerung in früheren Zeiten meist erst dann gestellt, wenn die Einberufung zur Musterung vorlag. Nun, einige sagen, ja, man sollte ihn jetzt schon stellen, aber man sollte sich das gut überlegen. Interessant ist, dass die meisten Deutschen jetzt für eine Wehrpflicht sind. Erstaunlich, erschreckend. Bild Online schrieb am 30. August, nach der INSA-Umfrage befürworten 50% eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Nur 34% sind dagegen. Am höchsten ist die Zustimmung der Wehrpflicht unter Unionswählern. 60% befürworten deren Wiedereinführung. Und dann kam diese idiotische Idee mit der Wehrpflicht per Lotterie auf. Am 14. Oktober schrieb die BBC, die Pläne zur Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland sind aufgrund eines Streites in letzter Minute zwischen den Regierungsparteien ins Chaos gestürzt. Ein Kompromiss, der die Möglichkeit einer Wehrpflicht beinhalten sollte, wurde abgeschmettert. Angesichts der katastrophalen Folgen der Remilitarisierung im 20. Jahrhundert steht ein bedeutender Teil der deutschen Gesellschaft Wehrpflicht und Wiederbewaffnung nach wie vor mit großer Skepsis entgegen. Dennoch ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage für den Stern, dass 54% der Beteiligten und der Befragten die Wehrpflicht befürworten. 41% lehnten sie ab. CDU-Politiker, darunter auch Bundeskanzler Merz, äußern zunehmend Bedenken, dass ein rein freiwilliges System ausreichen werde. Diese Woche haben die Unterhändler der beiden Koalitionsparteien einen komplizierten Kompromiss ausgehandelt. Berichten zufolge könnte ein Lotteriesystem eingesetzt werden, wenn sich nicht genügend Schulabgänger freiwillig melden. Eine Auswahl junger Männer könnte zu einer medizinischen Untersuchung oder sogar zum Wehrdienst einberufen werden, falls die Rekrutierungspotenziale und Ziele nicht erreicht werden. Dieses Lotteriesystem geht dem entgegen und fügt sich dem an, was in Dänemark bereits geschieht. Die Deutsche Welle schrieb am 15. Oktober, der Deutsche Bundestag hat mit der ersten Lesung des umstrittenen Gesetzesentwurfs begonnen, die Wiedereinführung einer Form der Wehrpflicht vorsieht, zunächst auf rein freiwilliger Basis, aber mit umstrittenen Plänen, in Zukunft gegebenenfalls eine Art Pflichtkomponente hinzuzufügen. Politiker der CDU von Bundeskanzler Merz erklärten, sie stünden nach wie vor hinter ihrem auf Lotterie basierenden Plan für den Fall, dass die freiwillige Rekrutierung zurückbleibt. Und dann schreibt der Artikel, weder der Gesetzentwurf noch der Lotterievorschlag sagt uns eigentlich eindeutig, was eigentlich geschehen soll und wie es geschehen soll. Theoretisch, heißt es hier, würde eine einfache Mehrheit ausreichen, um die Bestimmung in ihrer jetzigen Form wieder in Kraft treten zu lassen, mit anderen Worten, die Wehrpflicht. Um jedoch auch Frauen in die Bestimmung aufzunehmen oder ihren Inhalt zu ändern, wäre eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat erforderlich. Das sieht zurzeit nicht danach aus, dass das geschehen könnte oder würde, aber wenn sich die Zeiten ändern, kann auch dies sehr wohl passieren. Ich will es nicht verhehlen, es gibt sehr viele Artikel, die in meinen Augen sehr bedenklich sind. Zum Beispiel ein folgender Artikel der Zeit vom 24. Oktober. Zunächst einmal schreiben die allerdings sehr richtig, die Idee, Wehrpflichtige per Los zu rekrutieren, ist hoffentlich vom Tisch, auch wenn der SPD-Fraktionschef Mirsch nur noch einmal in der Zeit dafür geworben hat. Also nicht nur die CDU. Tatsächlich markiert dieser Lotterievorschlag einen Tiefpunkt im Selbstbewusstsein deutscher Parlamentarier. Weite Teile der regierenden Mehrheit sind offenbar bereit, über tiefgreifende Eingriffe in das Leben junger Deutscher lieber Würfel entscheiden zu lassen, statt als gewählte Repräsentanten für diese Entscheidung gerade zu stehen. Möchte die Regierung im Kriegsfall vielleicht auch auslosen, welche Städte verteidigt werden und welche nicht? Und dann schreibt der Artikel, und da kommt jetzt das Bedenkliche zum Reden, die Wehrpflicht ist nach der Gefängnisstrafe ein schwerster Grundrechtseingriff, den der deutsche Staat zu bieten hat, aber wenn sie während des Kalten Krieges gerechtfertigt war, war sie das? Dann ist sie es heute erst recht. Ist sie das? Die Wehrpflicht ist schließlich so etwas wie eine militärische Sozialversicherung. Man hat sie in der Hoffnung, sie nie zu brauchen. Ja. Und je mehr Menschen mitmachen, desto größer ist die Absicherung für alle. Ah ja. Die Erwartung, Freiheit durch die Opferbereitschaft anderer garantieren zu lassen, ist nicht nur unsolidarisch, sie ist auch unmoralisch. In anderen Worten, wer sich jetzt der Wehrpflicht widersetzt, der ist jetzt unsolidarisch und unmoralisch, laut Zeit. Denn sie leugnet die Verantwortung für die Solidargemeinschaft zugunsten des eigenen Vorteils. Haben wir alles schon gehört in der Vergangenheit? Was Sie wollen, Wehrdienstverweigerer sein? Sie sind Verräter. Sie müssen an die Wand gestellt werden. Ich fantasiere nicht. Das waren Worte, die damals in Amerika gesprochen worden sind. Die mit Sicherheit im Dritten Reich gesprochen worden sind. Ebenso bedenklich die Süddeutsche Zeitung. Vom 26. Oktober. Es ist die Zeit für eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Die Losexperimente der Koalition bringen es nicht. Auch die SPD sollte wieder eine Wehrdienstpartei werden. Denn nur so schreckt Deutschland Wladimir Putin wirklich ab. Welche illusorische, idiotische Aussage. Als ob Putin sich durch die Wehrpflicht Deutschlands abschrecken lassen würde. Der Merkur schrieb am 27. Oktober. Die schwarz-rote Bundesregierung von Kanzler Merz bringt ihre Pläne für den neuen Wehrdienst in Deutschland voran und hält sich dennoch eine Wehrpflicht offen, sollten durch die Freiwilligkeit nicht genügend junge Männer für die Bundeswehr rekrutiert werden. Teile der Union aus CDU und CSU befürworten ohnehin eine Wehrpflicht. Auch der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter spricht sich für diese aus. Kiesewetter spricht sich gleichzeitig für ein mögliches Losverfahren im Wehrdienst aus. Also auch das ist nach wie vor nicht vom Tisch. Interessant ist jetzt ein neuer Kompromiss, der geschlossen wurde. SUV Report schrieb am 27. Oktober. Nach wochenlangem Tauziehen zwischen Union und SPD liegt ein überarbeiteter Kompromiss für das neue Wehrdienstgesetz vor. Danach haben beide Regierungsfraktionen nach dem Eklat um Verteidigungsminister Boris Pistorius einen neuen Anlauf unternommen und ihr Konzept dem Verteidigungsministerium vorgelegt. So, wie sieht's aus? Der überarbeitete Kompromiss sieht nun ein gestuftes Vorgehen vor, das beiden Seiten entgegenkommen soll. Stufe 1 behält die geplante Freiwilligkeit bei. Alle 18-Jährigen werden angeschrieben und können ihr Interesse am Wehrdienst bekunden. Die Rückmeldung ist zwar verpflichtend, aber nur wer Interesse zeigt, kann gemustert und eingezogen werden. Stufe 2 greift ein, wenn die Aufwuchsziele verfehlt werden. Dann soll die Musterung verpflichtend werden. Taugliche Kandidaten werden gezielt angesprochen, ob sie dich doch freiwillig dienen möchten. Stufe 3 führt eine sogenannte Bedarfswehrpflicht ein, falls der Personalbedarf weiterhin nicht gedeckt werden kann. Wer per Zufallsauswahl, in anderen Worten Losverfahren, gezogen wird und einen Dienst verweigert, muss Ersatzdienst leisten. Entscheidend, diese Stufe kann nur durch einen Bundestagsbeschluss aktiviert werden, nicht mehr durch eine bloße Rechtsverordnung des Ministers. Stufe 4 gilt im Spannungs- und Verteidigungsfall, und sieht dann eine allgemeine Wehrpflicht vor. Ein zentraler Punkt der Überarbeitung betrifft den Zeitplan. Der ursprünglich für den 1. Juli 2027 geplante Start der Musterung ganzer Jahrgänge soll gestrichen werden. Stattdessen sollen die Musterungskapazitäten sofort ausgebaut werden, um den Personalbedarf schneller zu decken. Dann heißt es hier, ob das geplante Losverfahren verfassungskonform ist, bleibt umstritten. Einige sagen ja, andere sagen nein. Und ob dieser neue Kompromiss diesmal beide Fraktionen passiert und das Gesetz wie geplant zum 1. Januar 2026 in Kraft treten kann, bleibt abzuwarten. Aber so sieht es zurzeit aus. Das ist die jüngste Meldung, die wir erhalten haben. Und dann schrieb die Welt am 26. Oktober, In immer unruhiger werdende Zeiten setzt der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sich dafür ein, Kinder und Jugendliche in Schulen auf Kriegs- und Krisenfälle vorzubereiten. Und er will dies in der kommenden Innenministerkonferenz Anfang Dezember dann zum Ausdruck bringen. Nun, einige werfen dem Minister Kriegstreiberei vor, wie zum Beispiel auch die AfD, die schreiben, er macht das Thema eines kommenden Krieges selbstverständlich bis unvermeidbar. Die Grünen auf der anderen Seite sagen, das geht doch nicht weit genug. Da sollte noch mehr getan werden, um Kinder und Jugendliche darauf vorzubereiten, quasi Wehrpflichtige zu werden. Nun, wir haben in unseren Weltnachrichten, die Sie auf unserer Webseite nachsehen können, einiges gesagt über Informationen zur Kriegsdienstverweigerung, wie sich das alles abspielen kann und wird, wie man den Antrag stellt, was man in dem Antrag alles niederlegen muss. Wiederum die Frage ist natürlich, sollte ein Antrag jetzt gestellt werden, das müssen Sie selbst entscheiden, was in Ihrem Falle wohl die beste Möglichkeit ist. Das heißt, ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung muss eine schriftliche Verweigerung mit Berufung auf Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes enthalten, einen ausführlichen Lebenslauf und eine detaillierte persönliche Begründung der Gewissensentscheidung. Darauf will ich gleich zu sprechen kommen. Eine detaillierte persönliche Begründung der Gewissensentscheidung. Mit anderen Worten, ein formelles Schreiben, das deutlich die Verweigerung des Kriegsdienstes aus Gewissensgründen erklärt und sich auf Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes beruft. Ein tabellarischer Lebenslauf, dieser sollte lückenlos alle wichtigen Lebensdaten, Schul- und Ausbildungswege sowie den Berufsweg auflisten. Ereignisse, die im Zusammenhang mit der Verweigerung stehen, sollten genannt werden. In keinem Falle sollten wichtige Entwicklungen ausgelassen werden. Wenn das herauskommt, das wird dann sofort Zweifel an der Glaubwürdigkeit eines solchen Antrages, an eines solchen Antragstellers hervorrufen. Und dann eine ausführliche persönliche Begründung. Sie müssen darlegen, warum Ihr Gewissen Ihnen zwingend verbietet, Dienst mit der Waffe zu leisten. Die Begründung muss Einsichten, Gedanken, Ereignisse oder Vorkommnisse enthalten, die zu dieser zwingenden Gewissensentscheidung geführt haben. Da können auch Zeugen mit angeführt werden, die bestätigen können, dass sie aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigern, wenn die Zeugen das können. Wenn Sie zum Beispiel ein aktives Mitglied einer Kirche sind, die die Wehrpflicht kategorisch ablehnt, wäre dies auch ein wichtiger Punkt, der mit Sicherheit erwähnt werden sollte. Und es kann bei Zweifeln an Ihren Angaben zu einer mündlichen Anhörung kommen. Nun, als ich damals als Anwalt praktizierte, einer der ersten Fälle, die ich dann praktiziert habe, war die Verteidigung eines Mandanten, auch Mitglied der Kirche Gottes, der Wehrdienstverweigerung erstrebte. Er wurde aber von der Behörde zunächst einmal abgeschmettert, im Widerrufsverfahren ebenfalls abgeschmettert, und wir mussten dann vor Gericht. Und er musste dann seine Überzeugung darlegen, den Richtern, drei Richtern waren es damals. Und interessant fand ich die Begründung des vorstehenden Richters, denn letztlich wurde er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt. Der sagte, dieser Mandant von mir, zweimal hat er die gleichen Ausführungen getätigt, seine Gewissensüberzeugung dargelegt, und zweimal wurde er aufgrund dieser Ausführungen abgeschmettert, weil man sagte, das sei nicht glaubwürdig. Und dann vor Gericht hat er genau die gleichen Ausführungen wieder getätigt. Und der Richter sagte, er hätte ja nun leicht irgendwie eine andere Argumentation vorführen können, nachdem er zweimal bereits abgelehnt worden ist. Aber dies zeigt seine Gewissensüberzeugung, dass er sich nicht hat beirren lassen. Er ist konsequent dabei geblieben, egal ob er jetzt von den Behörden abgelehnt wurde oder nicht. Das fand ich sehr interessant. Wichtig ist, Sie müssen Ihre Gewissensüberzeugung darlegen. Was bedeutet? Zunächst einmal müssen Sie eine Gewissensüberzeugung haben. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, sollten Sie im Krieg kämpfen. Ich empfehle Ihnen dringend, diese Broschüre zu lesen, sich ein kostenloses Exemplar zu bestellen, falls Sie noch keines haben. Wir haben sie auch auf dem Internet veröffentlicht, aber ich denke, ein kostenloses gedrucktes Exemplar für Sie wäre besser. Und ich will jetzt einmal sehr eingehend auf gewisse Aussagen aus dieser Broschüre eingehen, die sich auf die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen beziehen. Und da sagen wir Folgendes. Heute werden die meisten von uns nicht zum Krieg eingezogen. Nun, das war damals geschrieben worden, vor einigen Jahren. Heute ist das nicht mehr so klar. In den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Großbritannien gibt es derzeit keine Wehrpflicht. Man kann Deutschland hinzufügen. Obwohl die Frage der Einführung einer Wehrpflicht diskutiert wird, ganz besonders jetzt in Deutschland. In jedem Falle müssen die Mitglieder oder zukünftige Mitglieder der Kirche Gottes die biblische Wahrheit über den Militärdienst kennen. Das gilt aber nicht nur für die Mitglieder der Kirche Gottes. Ein wahrer Christ wird niemals zum Militär gehen, weil er oder sie jegliche militärische Handlung aus Gewissensgründen ablehnt. Um jedoch ein Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen zu sein, muss das Gewissen es ablehnen, dem Militär beizutreten und im Krieg zu kämpfen und zu töten. Im Fall einer Einberufung und einer Prüfung müssen diejenigen, die sich als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen bezeichnen, den Prüfern glaubhaft versichern können, dass sie tatsächlich zutiefst davon überzeugt sind, nicht am Krieg teilnehmen zu können. Ihre Überzeugung muss deutlich werden. Die muss zunächst einmal bestehen und sie muss dann sehr deutlich werden. Eine vage Antwort wie "Es ist wahrscheinlich falsch" wird niemanden überzeugen. Auch eine Antwort wie "In alttestamentlichen Zeiten war es gottgefällig zu kämpfen, aber jetzt ist es nicht mehr gottgefällig, weil wir heute unter einer anderen Regierung leben", wäre keineswegs ausreichend. Vielmehr würde eine solche Antwort sicherlich weitere Fragen nach sich ziehen. Denkbar wäre: Glauben Sie, dass ein Soldat, der kein Christ ist, sündigt, wenn er in den Krieg zieht, weil er noch nicht unter der neuen Regierung steht? Wenn diese Frage mit Nein beantwortet wird, dann wird der Bewerber höchstwahrscheinlich nicht als Kriegsdienstverweigerer zugelassen. Die meisten Länder werden jemanden nicht als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen anerkennen, wenn sein Gewissen ihn nur in Bezug auf den Kampf in bestimmten Kriegen plagt, während er nicht gegen den Kampf in allen Kriegen ist. Wenn zum Beispiel jemand sagt, es war ohne weiteres gerechtfertigt, im Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen, aber es ist heute nicht gerechtfertigt, gegen Putin zu kämpfen, der würde mit Sicherheit nicht als Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden, denn er wendet sich nicht gegen Kriege in aller ihrer Form und in aller ihrer Gesamtheit. Die biblisch korrekte Antwort auf diese Frage ist, dass alle Kriege, die von Menschen geführt werden, Sünde sind und dies auch schon immer waren. Und es gilt auch für die Kriege, die in Zeiten des Alten Testamentes geführt wurden. Und es gilt für alle Kriege, die seit Beginn des Neuen Testamentes und bis in unsere jüngste Geschichte hinein geführt wurden. Schauen Sie, das müssen Sie begreifen. Davon müssen Sie überzeugt sein. Sie müssen davon überzeugt sein und Sie müssen natürlich auch die Gründe kennen, warum alle Kriege im Alten Testament Sünde waren, in Gottes Augen. Ja, wenn Sie das nicht verstehen, dann werden Sie auch bei solchen Prüfungen, die dann stattfinden werden, kläglich versagen. Denn die Prüfer kennen die Bibel, zumindest die Stellen. Sie verstehen sie nicht so, wie wir sie verstehen. Aber sie kennen die Bibel. Sie werden dann konfrontiert werden mit diesen Fragen, wieso konnten die Israeliten im Alten Testament kämpfen? Wieso konnte David im Alten Testament kämpfen? Wieso konnte Mose kämpfen? Wieso konnte Gott den Israeliten Kriege befehlen? Und wenn sie nicht verstehen, dass alles dies aufgrund von Sünde geschah, nicht, dass Gott jetzt den Menschen befohlen hat zu sündigen, aber die hatten sich ohnehin dazu bereit erklärt zu sündigen und Gott hat nur gesehen, dass die Kriege den von ihm gewollten Ausgang hatten. Wenn Sie das nicht verstehen, werden Sie als Kriegsdienstverweigerer in keinem Falle anerkannt werden. Sie werden, wie man so schön sagt, auf Ihr Gesicht fallen, wenn man es nicht sogar noch anders ausdrücken will. Wenn jemand zu seinen Überzeugungen in Bezug auf den Militärdienst und den Krieg befragt wird, dann schauen sich die Prüfer auch an, was die Person tut, wie sie lebt, wie sie in ihrem Privatleben handelt und reagiert. Sie wollen wissen, ob das, was der Bewerber sagt, auch durch sein Handeln bestätigt wird. Steht Ihr Handeln im Einklang mit Ihren Überzeugungen? Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, ich werde nicht im Krieg kämpfen, ich werde nicht eine Waffe zur Hand nehmen, um mich zu verteidigen, um andere damit zu töten, und dann auf eine Weise aber handeln in ihrem Leben, das dem widerspricht, tja, wie wollen sie da aus Gewissensgründen ein Kriegsdienstverweigerer sein? Die Frage, die wir hier in unserer Broschüre stellen, ist folgende. Was tun wir zu unserem eigenen Schutz? Da es eine Sünde ist, zu kämpfen und sogar einen nach Rache dürstenden Geist zu haben. Glauben wir an Gott und verlassen wir uns im Glauben für unseren Schutz auf ihn, wobei wir wissen, dass es Gott ist, der unser Schutzschild ist? Oder meinen wir, dass wir zusätzliche Sicherheit in Form einer Handfeuerwaffe oder irgendeiner anderen Art von Waffe benötigen? Wenn Sie das meinen, wird der Antrag auf Kriegsdienstverweigerung mit absoluter Sicherheit abgeschmettert. Wir haben eine weitere Broschüre veröffentlicht, die auch gerade für junge Menschen geschrieben worden ist, die sie unbedingt haben sollten, wiederum auch kostenlos erhältlich. Wie können junge Menschen das Leben meistern? Und da gehen wir auch auf Fragen ein, die sich auch mit Kriegsdienstverweigerung beschäftigen. Da sagen wir, das Wichtigste von allem, was du tun kannst, um jeglichen Kontakt mit sowie jegliche Anwendung von Gewalt zu vermeiden, ist täglich zu Gott zu beten. Und die neue Genfer Übersetzung von 2011 übersetzt Matthäus 6, 13 wie folgt. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wir sollten täglich Gott darum bitten, dass er es nicht zulässt, dass uns eine Versuchung überkommt, die für uns zu schwer zu ertragen wäre. In der Bibel finden wir Beispiele, wo rechtschaffene Menschen manchmal von anderen angegriffen wurden. Wie haben sich diese Menschen in solchen Situationen verhalten? Und was solltest du tun, wenn Gott solch eine Situation zulässt? Nun, wir sagen, führe dir zunächst einmal vor Augen, dass Gott es nicht zulassen würde, wenn es deine Kraft übersteigt, wie wir in 1. Korinther 10 und Vers 13 lesen. Ich lese das mal aus der Neuen Lutherbibel 2009. 1. Korinther 10 und Vers 13. Das gehört auch zu ihrer Gewissensüberzeugung, muss dazu gehören, dass Gott ihr Erretter ist, dass sie nicht kämpfen müssen, weil Gott da ist, der für sie kämpft. 1. Korinther 10 und Vers 13, da heißt es, es hat euch noch keine Versuchung betroffen als nur menschliche. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Das ist manchmal ganz buchstäblich der Fall. Hin und wieder bedeutet das, zu fliehen. Das heißt, man muss weglaufen. Zunächst einmal sich gar nicht in Gegenden begeben, wo Gefahr lauert. Oder wenn man in einer solchen Situation steckt, weglaufen. Christus tat dies zu verschiedenen Gelegenheiten. Johannes 10, Vers 39, zitieren wir hier, und diese Stelle sagt, da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Hat keine Gewalt angewandt, aber er entging ihren Händen. Wenn wir uns selbst oder andere in einer gefährlichen, herausfordernden oder sogar lebensbedrohlichen Situation befinden, oder auch im Krieg, die falsche Armee, die Armee der Feinde überrennt unser Land, dann müssen wir im Glauben zu Gott beten, dass er uns oder den anderen aus dieser Situation heraushilft, dass er unseren Kampf für uns führt. Was sagte damals Gott Mose, als er vor dem Meer stand? Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein oder wie es auch übersetzt werden kann, ihr werdet euren Frieden behalten. Wir müssen begreifen, fahren wir fort zu sagen, dass wir, egal welchen physischen Schaden wir in einer bestimmten Situation womöglich anrichten wollen, den Angreifer niemals ernsthaft verletzen oder gar töten dürfen. Wenn wir eine Waffe tragen oder griffbereit haben, zum Beispiel neben unserem Bett, dann werden wir auch bestimmt versuchen, sie zu benutzen. Und dann sind wir als Kriegsdienstverweigerer untauglich. Wir sagen, der Schutz Jesu Christi war keineswegs von menschlichen Waffen abhängig. Als Petrus sein Schwert zog, um Christus zu verteidigen und dabei den Knecht des Hohenpriesters Malchus verletzte, forderte Christus ihn auf, sein Schwert wegzulegen. Das gleiche gilt für die Verwendung eines Messers oder anderer Werkzeuge, die eine gemobbte Person als Waffe benutzen könnte. Die ganze Angelegenheit läuft im Grunde darauf hinaus, worauf wir unser Vertrauen und unsere Zuversicht setzen, damit wir in jeder erdenklichen Situation beschützt werden. Wenn du dein Vertrauen und deine Zuversicht in Gott setzt, dann wird er dich beschützen. Das ist eine Frage ihres Glaubens und eures Glaubens. Und das ist auch eine Frage ihres und eures Gewissens, der Gewissensentscheidung. Im Jahre 82 veröffentlichte die Briefbearbeitungsabteilung der damaligen Worldwide Church of God, weltweite Kirche Gottes, unter der Rubrik »Gott wirkt auch heute noch Wunder« eine Sammlung besonderer Briefe. Diese Briefe bezeugten das unmittelbare Eingreifen Gottes in das Leben der Menschen und seinen Schutz in Zeiten der Prüfung. Ich möchte hier einen Brief Ihnen zu Gehör bringen vom 31. März 81, ich habe die ganze Sammlung der Briefe noch zu Hause. Da heißt es in diesem Brief: Ich möchte Ihnen einen Vorfall schildern, der sich vor einigen Tagen bei der Arbeit an einem Kohlebergwerk ereignet hat. Ich erhielt von einem Vorarbeiter die Anweisung, für einen neuen Mitarbeiter die Drehbohrmaschine zu reparieren. Als ich dort ankam, teilte mir der Angestellte mit, dass er die Maschine bereits repariert habe. In dem Brief wurde weiter beschrieben, wie eben dieser Mitarbeiter den Verfasser des Briefes in eine Diskussion verwickelte über den Sabbat der Kirche Gottes Hermann Armstrong, den verstorbenen menschlichen Leiter der Kirche. Er fuhr fort. Dann packte er mich und warf mich auf den Boden der Mine. Mit der kalten Schneide eines Messers an meiner Kehle sagte er: Nimm die Worte zurück, dass Armstrong ein Apostel der Gegenwart ist. Die ganze Zeit über beschimpfte er Armstrong. Ich weigerte mich, meine Worte zurückzunehmen. Es gelang mir, ihn mit meiner Hand an seiner Stirn von mir wegzustoßen, aber ich wusste, dass er mich ohne Gottes Eingreifen töten würde, sobald er mich wieder zu Boden geworfen hatte. Ich sprach ein stilles Stoßgebet, und das ist wichtig, in solchen Situationen zu Gott zu beten. Und plötzlich begann er gegen etwas anderes als mich zu kämpfen. Etwas, das ich nicht sehen konnte. Er fing an zu erbrechen und heftig zu weinen, was mehrere Minuten andauerte. Dann kroch er auf die andere Seite der Mine. Eine interessante Erzählung. Ich kann mich an eine andere, weitere Erzählung erinnern, wo eine Frau verfolgt wurde von zwei Männern. Und es war, glaube ich, schon dunkel. Sie hatte natürlich sehr große Angst, hat zu Gott gebetet und kam dann auch wohlbehalten zu Hause an. Später stellte sich heraus, dass diese Männer sie nicht angriffen, das hatten sie offensichtlich vor, weil da zwei andere Männer waren, die sie davon abhielten, die Frau anzugreifen. Nur die Frau hatte diese anderen Männer nicht gesehen. Niemand hatte die gesehen. Nur diese beiden hatten sie gesehen. Was für Männer waren das wohl? Wir sagen, dass viele meinen, sie müssen etwas Physisches tun, indem sie selbst Gewalt anwenden, um einen gewalttätigen Angreifer zu bekämpfen. Aber wenn wir in diesem Moment so reagieren, ja, glauben wir dann tatsächlich daran, dass Gott da ist, um uns in jeder Situation zu helfen. Und jetzt wird's ganz konkret. Wir würden Schießübungen beim Militär oder der Polizei ablehnen. Denn Sinn und Zweck dieser Übungen ist es, den Soldaten oder Polizisten zu trainieren, andere zu hassen, auf sie zu schießen, um sie zu töten. Und das ist es, wenn man auf einem Jahrmarkt mit einem Gewehr auf eine Zielscheibe schießt oder wenn ein Jäger eine Waffe zur Jagd benutzt. Nun, das werden Fragen kommen. Ja, gehen Sie nie auf einen Jahrmarkt, um da auf Zielscheiben zu schießen. Sie müssen natürlich den Unterschied kennen. Sie müssen die Gewissensüberzeugung haben und erklären, ja, warum das okay ist, aber auf andere zu schießen, um zu lernen, die zu töten, ist mit Sicherheit nicht okay. Eine klare Grenze bei der aktiven Beteiligung am Kampfsport könnte dann gezogen werden, wenn es eindeutig Ziel der Sportart ist, jemanden zu verletzen, wie zum Beispiel beim Boxen. Das ist auch wieder die Frage. Wie? Sie wollen jetzt Wehrdienstverweigerer werden und Sie nehmen an Boxaktivitäten teil, wo Sie den anderen ins Gesicht schlagen, um den K.O. zu schlagen? Widerspruch, schauen Sie, das passt nicht zusammen. Eine weitere Unterscheidung muss zwischen jenen Sportarten und Aktivitäten gezogen werden, die man allein zum Zwecke der körperlichen Ertüchtigung ausübt, einschließlich Fitnessprogrammen, und solchen, die man betreibt, um zu erlernen, wie man sich gegenüber einem Angreifer verteidigt oder wie man eine andere Person bekämpft. Auch das muss klar in Ihrer Überzeugung zum Ausdruck kommen. Sie müssen klar den Unterschied verstehen. Sie können nicht sagen, ja, okay, vielleicht werde ich dann auch diese Prozedur anwenden, zum Beispiel bei Karate, bei Jiu-Jitsu, bei Kickboxen und so weiter und so fort. Sie müssen genau verstehen, warum Sie das tun, warum Sie es nicht tun. Und Sie müssen das auch klar und deutlich erklären können. Sonst wird es auch wieder bei einer Anhörung ausgesprochen schwierig, die Prüfer davon zu überzeugen, dass sie nicht willens sind, im Krieg andere zu verletzen und zu töten. Nun, wir sagen auch Folgendes allerdings. Hiermit soll keineswegs ausgedrückt werden, dass wir immer davon absehen müssten, uns selbst oder unser Leben zu verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Doch es bedarf äußerster Vorsicht, damit wir den Angreifer nicht ernsthaft verletzen, geschweige denn töten, offensichtlich. Selbst Pepperspray könnte eine Problematik darstellen, weil sie natürlich zur Erblindung des Angreifers führen kann. Es ist wichtig, sich den möglichen Konsequenzen bewusst zu machen, bevor man spezifische Methoden oder Mittel zur Selbstverteidigung anwendet. Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel nennen. Es gab vor kurzem eine Situation, wo eine Frau von zwei Verbrechern, will ich einmal sagen, angegriffen wurde in der U-Bahn. Und die saßen alle da, die Leute, und guckten zu und keiner tat was, bis auf einen amerikanischen Studenten, der sich den Menschen entgegenstellte. Der wurde dabei schwer verletzt, aber er hat dabei die Frau beschützt. Das war eine heroische und absolut christliche Tat. Die anderen Schwächlinge, die da saßen, diese Feigen, die da nicht eingegriffen haben, die müssen zur Verantwortung, da sollten zur Verantwortung gezogen werden. Dafür. Ich meine, jetzt nicht unbedingt rechtlich, aber im geistlichen Sinne. Das war eine richtige Tat von diesem Studenten. Wenn meine Frau angegriffen werden würde, hätte ich die Verpflichtung, sie zu beschützen, absolut. Aber nicht dadurch, dass ich eine Waffe jetzt zu mir nehme, um dann den Angreifer zu erschießen, aber ich müsste mich vielleicht vor sie hinstellen, selbst das Objekt des Angriffs sein, damit meine Frau entkommen kann. Das Gleiche gilt für meine Kinder. Es geht also nicht darum, dass man gar nichts tun darf, aber das Wichtige ist, zu Gott zu beten, dass er zunächst einmal so etwas gar nicht zulässt. Und wenn er es zulässt, dass er dann da ist, mir zu helfen, uns zu helfen, seine Engel zu schicken, wie Christus gesagt hat, ich könnte den Vater bitten, der könnte mir tausende von Engeln schicken, um mich zu beschützen. Da brauche ich dein Schwert, Petrus, mit Sicherheit nicht dafür. Fahren mit unserer Broschüre über Sollten Sie im Krieg kämpfen fort. Da schreiben wir Folgendes. Ein wahrer Christ wird nichts praktizieren oder gutheißen, was anderen Zerstörung oder Schmerz bringt. Und Krieg bringt ganz offenkundig immer Zerstörung und Schmerz für andere. Unser Gewissen muss die menschliche Kriegsführung ablehnen. Deshalb werden wir Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen genannt. Christus hat einen Auftrag erteilt. Das können Sie in Nahum, Kapitel 2 und Vers 1 nachlesen. Da steht, siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt. Sie können auch Römer Kapitel 10 und Vers 15 in der Lutherbibel 2009 nachlesen, wo es heißt, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkünden, die das Evangelium des Guten verkünden. Schauen Sie, das Evangelium des Friedens wird mit dem Evangelium des Guten gleichgesetzt. Man erwartet, das Evangelium des Krieges würde damit dem Evangelium des Bösen gleichgesetzt werden, wenn es so etwas gäbe. Schauen Sie, wie das deutlich in der Bibel zum Ausdruck kommt. Es ist klar, sagen wir, dass wir uns nicht am Krieg beteiligen können. Weder im wörtlichen Sinne, noch in dem Sinne, dass wir den Krieg mit unseren Aussagen befürworten oder auch nur Gedanken an den Krieg hegen. Vielmehr müssen wir alles Denken in den Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen. 2. Korinther 10 und Vers 5, auch hier wiederum aus der neuen Lutherbibel 2009 zitiert. 2. Korinther 10 und Vers 5, da sagen wir Folgendes in der Lutherbibel 2009. Wir zerstören damit kluge Anschläge. Oh ja, man muss natürlich offensichtlich in den Krieg ziehen. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi. Christus hat niemals Gewalt angewandt. Um das deutlich zu machen. Einige sagen, ja, der hat doch Gewalt angewandt. Er hat ja die Wechsler aus dem Tempel mit Geißeln rausgeschmissen und hat insoweit die mit Gewalt herausgetrieben. Das ist absolut verkehrt. Eine Broschüre, die wir veröffentlicht haben, lautet: Kennen Sie den Jesus der Bibel? Ich wage zu behaupten, dass die meisten den Jesus der Bibel gar nicht kennen. In dieser Broschüre erklären wir, dass Christus niemals die Geldwechsler mit Geißeln geschlagen hat. Man muss verstehen, wie diese Stelle zu übersetzen ist und wie, was damit gemeint ist. Auch das sollte zu Ihrer Glaubens- und Gewissensüberzeugung gehören. Die Tatsache, dass Christus niemals Gewalt angewandt hat und dass er seinen Jüngern nicht erlaubt, Gewalt gegen andere anzuwenden. Wir sagen, das bedeutet, wir müssen sicher sein, dass unsere Gedanken mit den Gedanken Christi übereinstimmen. Und wenn wir Gedanken des Krieges statt des Friedens hegen, müssen wir diese Gedanken aus unserem Verstand ausmerzen. Was unsere tagtägliche Handlungsweise angeht, sagen wir Folgendes. Dazu gehört auch die Gewohnheit, sich extrem gewalttätige Filme anzusehen oder an gewalttätigen Videospielen teilzunehmen, in denen der Krieg verherrlicht und als Lösung für unsere Probleme dargestellt wird. Ich habe mir eigentlich sehr selten, wenn überhaupt, jemals einen Kriegsfilm angeschaut, der den Krieg verherrlicht. Ich kann mir sowas eigentlich gar nicht anschauen. Hin und wieder mal einen Antikriegsfilm, ja. Aber diese kriegsverherrlichten Filme, gräulich. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass jetzt auf Video zu sehen ist, wie zum Beispiel jetzt Amerika Boote bombardiert, die angeblich Drogen transportieren. Und man sieht auf diesen Videos, wie die Boote in alle verschiedenen Himmelsrichtungen zersprengt werden. Und wir wissen, dass da Menschen in diesen Booten sind, die dabei umkommen. Ja, was für ein Entertainment ist das? Wenn wir nicht aufpassen, sagen wir, könnte eine solche Gewohnheit dazu führen, dass wir unser Gewissen so weit abstumpfen, dass uns das Töten normal erscheint. Einige videogestützte interaktive Unterhaltungsprogramme wurden vom Militär erworben und eingesetzt, da sie sich wirksamer als die eigenen Trainingsprogramme darin erwiesen haben, menschliche Instinkte gegenüber dem wahllosen Töten anderer Menschen, einschließlich Frauen und Kinder, zu desensibilisieren. Haben Sie das mitbekommen? Das Militär will, dass Sie keinerlei Hemmungen mehr haben, Frauen und Kinder zu töten. Darauf kommt es letztlich an, bei der Wehrpflicht. Das muss Ihnen klar sein und das muss Ihre Gewissen zu überzeugen sein, dass Sie daran niemals teilhaben dürfen. Niemals. Unter keinen Umständen. Im Falle einer Einberufung, sagen wir, und einer Prüfung durch den Einberufungsausschuss müssen diejenigen, die sich als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen bezeichnen, dem Prüfungsausschuss glaubhaft vermitteln, dass sie tatsächlich der festen Überzeugung sind, nicht am Krieg teilnehmen und töten zu können. Es geht nicht darum, dass sie einfach vielleicht gewisse Lehren der Kirche kennen und dass sie dann abschreiben, was die Kirche so geschrieben hat und das in ihren Antrag stellen. Es muss ihre Gewissensüberzeugung sein. Ihre Worte müssen diese Gewissensüberzeugung darlegen und kundtun. Die Gewohnheit, extrem gewalttätige Filme zu schauen, in denen Tötungen und Morde nur zur Unterhaltung dargestellt werden, kann bei den Prüfungsausschüssen Fragen hinsichtlich der eigenen Überzeugungen aufwerfen. Natürlich tun sie das. Werden sie absolut tun. Gleiches gilt für alles, was wir reden. Wenn Sie dafür bekannt sind, dass Sie laufend propagieren, dass wir Krieg gegen wen auch immer führen müssen, dass wir uns gegen alle die Feinde verteidigen müssen und so weiter und so fort, ja, dann sieht es böse aus, wenn Sie Ihre Glaubensüberzeugung, Ihre Gewissensüberzeugung anderen darlegen wollen, dass Sie an Krieg nicht teilnehmen können. Wir sagen hier, Christus lehrt uns in Matthäus 12, die Verse 34 bis 37, dass wir für jedes nichtsnutzige Wort, das wir reden, Rechenschaft ablegen müssen. Rechenschaft vor Gott, Rechenschaft bei Christus, möglicherweise auch Rechenschaft vor einem Prüfungsausschuss, der sagt, ja, wenn Sie aber so reden, wie wollen Sie uns dann weismachen, dass Sie ein Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen sind? Anstatt den Kriegen mit Worten zu befürworten, zu billigen oder zu unterstützen, lesen wir Sprüche 12 und Vers 20. Ich zitiere das jetzt mal. Sprüche 12 und Vers 20. Die zum Frieden raten, die haben Freude. Wenn wir für den Weg des Friedens eintreten, was sagt uns 2. Korinther 13 und Vers 11? Gott, der Liebe und des Friedens, wird mit uns sein. Sprüche 16 und Vers 7 sagt uns Folgendes. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Ja, glauben wir das? Glauben wir, dass wenn unsere Wege Gott wohlgefallen würden, individuell, persönlich und auch als gesamte Nation, dann würde Gott zusehen, dass unsere Feinde mit uns Frieden machen. Ach, Helmut Schmidt sagt, ja, mit der Bergpredigt, da kann man ja keine Regierung führen, kann man kein Land gewinnen oder regieren. Und er nannte dieses Buch, was er geschrieben hat, ein Christ in der politischen Entscheidung. Ein Christ, der sich gegen die Bergpredigt ausspricht. Wir stellen die Frage, glauben wir das wirklich, dass Gott in einem solchen Falle zusehen wird, dass ein feindliches Land mit uns Frieden macht? Oder denken wir, dass Gottes Weg nicht praktikabel ist? Und dass wir stattdessen tun müssen, was die Welt seit Tausenden von Jahren tut, zu versuchen, Frieden durch Krieg zu schaffen? Auf keinen Fall. Die Geschichte selbst hat bewiesen, dass wir auf diese Weise niemals wahren Frieden erfahren und genießen können. Wissen Sie, ein Krieg führt zum nächsten. Unausweichlich. Sie haben vielleicht von Dr. Franz Alt gehört, der hat vor vielen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Frieden ist möglich. Und da hat er Folgendes gesagt. Nichts bleibt folgenlos. Lange bevor ein Krieg ausbricht, wird er vorbereitet. Das heißt, er hat vorher in den Gedanken der Menschen und in den Medien schon begonnen, was wir gerade auch in Deutschland erleben. Wir werden mehr und mehr vorbereitet auf einen Krieg mit Russland. Wissen Sie, ein solcher Krieg wird kommen. Es wird Deutschland sein. Oder sagen wir mal Europa unter deutscher Führung, dass diesen Krieg beginnen wird. Nun, die werden Gerüchte hören von Russland und anderen fernöstlichen Nationen. Wir werden dann mit großem Zorn ausgehen, um diese Nation zu bekämpfen. Und die werden dann mit großer Gewalt zurückschlagen. Ich habe heute gehört, dass Russland jetzt einen Nicht-Angriffspakt vorschlagen will mit Europa. Ein solcher Nicht-Angriffspakt mag möglicherweise kommen. Den hat es auch gegeben zwischen Hitler und Stalin. Aber dann haben beide sich auf den Krieg vorbereitet. Nur Hitler war schnell mit seinem Angriffskrieg und dann kam natürlich die Vergeltung. Etwas Ähnliches wird, laut Daniel, in der Zukunft geschehen. Ein Angriffspakt mag ohne weiteres zunächst einmal erfolgen. Aber dann, wie ich sagte, werden diese Gerüchte aus dem Osten das Tier, das dann über Deutschland und Europa herrschen wird, beunruhigen und er wird mit großem Zorn ausgehen. Möglicherweise sind diese Gerüchte auch Kriegsvorbereitungen im Osten. In jedem Falle wird alles dies nicht dazu führen, das ist mein Punkt, dass alles dies zum Frieden gereichen wird. Alt hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Liebe ist möglich. Da sagt er Folgendes. Unsere Geschichtsbücher sind beherrscht von Alexander und Cäsar, Nero und Napoleon, Hitler und Stalin. Jesus ist nur eine Fußnote. Wir lernen die falschen Dinge über die falschen Menschen. Wir orientieren uns zu sehr an den Vertretern der Gewalt, anstatt an den maßgeblichen und sinnstiftenden Menschen. Was hat für uns mehr Realität? Der Glaube an Gott oder die Rüstung? Wem trauen wir mehr zu? Dem Sohn Gottes oder den Weltmächten? Von wem erwarten wir das Heil? Vom Geist, der lebendig macht? Oder von den Waffen, die den Tod bringen? Das hat er damals vor vielen Jahren geschrieben. Das ist heute so aktuell und relevant wie schon seit langem nicht mehr. Das sind die Kernfragen, die Sie sich als Kriegsdienstverweigerer stellen müssen. Wem vertrauen Sie mehr? Jakobus 4, die Verse 1 bis 4, erklärt unmissverständlich den Ursprung des Krieges, jedes Krieges. Und ich lese dies einmal aus der Lutherbibel 2009 vor. Da heißt es wie folgt. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr wollt etwas und bekommt es nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Weil ihr gar keine Reaktion und Relation habt zu Gott. Ihr bittet, wenn eine solche vordergründige Relation entstehen sollte und vorliegen sollte. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Begierden zu verschwenden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Und zu der Welt gehört auch die Regierung, gehört auch das Militär. Feindschaft gegen Gott. Wer nun ein Freund der Welt sein will, der wird Gottes Feind sein. Das muss Ihnen klar sein. Das müssen Sie begreifen. Das muss Teil Ihrer Gewissensüberzeugung sein, wenn Sie nachweisen wollen, dass sie aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigern. Und einige sagen, ja, aber einen gerechten Krieg, der wird ja sogar auch in dem christlichen Gedankengut dargelegt. Welches christliche Gedankengut ist das? Nicht das wahre christliche Gedankengut. Christus hat das Konzept eines gerechten Krieges, der von Menschen geführt wird, keineswegs gebilligt. Er hat uns ja deutlich gezeigt, dass sich seine Jünger nicht in irgendeiner Form an der Kriegsführung beteiligen sollen. Wenn es jemals einen sogenannten gerechten Krieg, einen Verteidigungskrieg gegeben hat, einen Krieg, der gerechtfertigt gewesen wäre, schreiben wir hier, oder wenn es jemals eine physische Handlung gegeben hätte, mit der man sich selbst oder andere verteidigen hätte können, dann wäre es der Versuch des Petrus gewesen, auf den ich eben schon eingegangen bin, den vollkommen unschuldigen Jesus vor der illegalen, rechtswidrigen Verhaftung durch die Römer und die Juden zu schützen. Das war ja alles Vorbereitung zu einem juristischen Mord an Christus. Und das war den Jüngern auch klar. Das war dem Petrus auch klar. Aber als Petrus im Garten Gethsemane das Schwert zog und dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr abhieb, da sagte Christus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort. Stecke dein Schwert weg, ist die Idee. An seinen Ort, wo es hingehört. Nun, das Schwert konnte damals benutzt werden für Dinge, die wir heute mit einem Messer benutzen. Fleisch zu schneiden und so weiter und so fort. Aber nicht, um mit anderen zu kämpfen. Und er sagt dann Folgendes, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Sie wollen am Krieg teilnehmen, aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie den Krieg möglicherweise gar nicht überleben. Eine ähnliche Warnung und Wiederholung der Aussage Christi an Petrus finden wir in Offenbarung Kapitel 13, Vers 10. Und ich möchte das jetzt einmal aus der Zürcher Bibel vorlesen. Offenbarung 13, Vers 10. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, der geht selbst in Gefangenschaft. Und so ist es auch prophezeit. Deutschland wird einige oder sogar viele in Gefangenschaft führen. Es ist leider so, die Bibel macht das deutlich, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen, nicht erkennen können, dass das Vereinigte Europa unter der Führung des Tieres Amerika angreifen wird, Großbritannien angreifen wird, viele in Gefangenschaft führen wird. Aber die Bibel macht auch deutlich, dass letztlich dann die gleiche Macht selbst in Gefangenschaft geführt werden wird. Das ist alles prophezeit. Und so sagt Offenbarung 13, Vers 10, wenn jemand in Gefangenschaft führt, geht selbst in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, der muss selbst mit dem Schwert getötet werden. Und dann heißt es, hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen vonnöten. Die Standhaftigkeit und der Glaube, damit sie angesichts der Verfolgung nicht mit dem Schwert töten, sondern sich treulich darauf verlassen, dass Gott ihre Kämpfe für sie austragen wird. Das muss auch Teil ihrer Gewissensüberzeugung sein. Dann die Frage, ja, warum hat dann Israel gekämpft? Es gibt heute in bestimmten Organisationen manche, die es rechtfertigen, in den Krieg zu ziehen und daran teilzunehmen. Ich habe einige Briefe gelesen von Organisationen, die Teil des Leibes Christi sein wollen und die sagen, es ist absolut gerechtfertigt, mit der Waffe in den Krieg zu ziehen. Und die sagen auch, Israel hat nicht gesündigt, als sie den Krieg zog. David hat nicht gesündigt, Mose hat nicht gesündigt, als er den Israeliten befahl, gegen Amalek zu kämpfen. Und wir sagen, sie irren sich, denn sie verstehen weder den Charakter Gottes noch die Absicht und den Sinn von Gottes Gesetz, den 10 Geboten, die nach wie vor gültig sind. Schauen Sie, Gott ist derselbe, gestern, heute, in Ewigkeit. Wenn uns Christus heute verbietet, den Krieg zu ziehen, wie er es tut, dann kann das nicht im Alten Testament gerechtfertigt gewesen sein, denn es war Christus, der die 10 Gebote gab. Es war nicht der Gott der Vater, es war Christus, der für den Gott den Vater sprach. Christus sagte, niemand hat jemals die Stimme des Vaters gehört oder seine Gestalt gesehen. Und viele haben die Gestalt Gottes im Alten Testament gesehen. Es war derselbe. Ja, meinen Sie, der hat es im Alten Testament befürwortet und im Neuen Testament lehnte es ab? Es war zu keiner Zeit Gottes Wunsch, dass Israel kämpfen sollte. Es war der Wunsch Gottes, er sollte für Israel kämpfen. Aber die haben sich dazu entschlossen, eine kriegführende Macht zu sein. Und so hat dann Gott gesagt, okay, wenn ihr das machen wollt, dann macht es mal, aber ich sehe wenigstens zu, dass die Kriege so ausgeführt werden, wie ich es will. Beachten Sie, was er den Israeliten sagte. In 2. Mose 23, die Verse 27 bis 28. Ich will meinen Schrecken vor dir her senden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst. Und will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Ich will Angst und Schrecken vor dir hersenden, die vor dir her vertreiben, die Hiviter, Hanniter, Kanaaniter und Hethiter. Und später erinnerte Mose die Israeliten an Gottes Absicht, die Feinde durch Hornissen zu vertreiben. 5. Mose 7 und Vers 20 möchte ich jetzt einmal aus der Neuen Luther Bibel 2009 vorlesen. 5. Mose 7 und Vers 20. Dazu wird der Herr, dein Gott, Hornissen unter sie senden, bis alle umgebracht sind, die übrig sind und sich vor dir versteckt haben. Das war die ursprüngliche Absicht. In Josua 24 und Vers 12, da erfahren wir, dass Gott genau das getan hat. Aus der revidierten Lutherbibel 2017 zitiert. Und ich sandte die Hornissen vor euch her, die vertrieben sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter, und nicht dein Schwert, noch dein Bogen. Gott braucht unser Schwert nicht, um seinen Plan zu erreichen und zu erfüllen. Und auch das müssen wir begreifen. Die von Menschen geführten Kriege sind absolut nutzlos. Es ist Gott, der bestimmt, wie die Kriege ausgehen sollen. Selbst nachdem Israel beschlossen hatte, eine kriegerische Nation zu werden, machte Gott sehr deutlich, dass Israel das Land nicht wegen des Schwerts einnahm. Gott wollte, dass die Israeliten begreifen, und er will, dass wir es heute begreifen, wie nutzlos und verkehrt Kriege sind. Es war Gott und Gott alleine, der ihnen das gelobte Land gab. Gott sagt, dass er ihnen nicht durch das Schwert das Land gegeben hat. Und dann zitieren wir Psalm 44, die Verse 7 bis 9, oder auch Vers 4 zunächst. Und da lesen wir Folgendes, Psalm 44 und Vers 4 und die Verse 7 bis 9. Denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert. Und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichtes. Denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Vers 7. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen. Mein Gewehr kann mir nicht helfen. Meine Handfeuerwaffe, meine Munition, meine Kriegsmaschinen, die können uns nicht helfen, sagt Gott hier. Sondern du hilfst uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen, wenn das dein Wille ist, wenn wir uns Gott unterstellen. Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich. Und dann sagt der Selah, denk mal darüber nach. Wir wissen, dass David den Tempel nicht bauen durfte. Warum? Warum durfte David den Tempel nicht bauen? Es wird klar gesagt an vielen Stellen, du bist ein Mann des Krieges. Du hast Blut vergossen. Deswegen darfst du den Tempel nicht bauen. Ja, warum? Wenn das total alles in Ordnung gewesen wäre, dass er ein Mann des Krieges war. Er wurde später sehr bestraft von Gott, weil er sein Heer zählen ließ. Er wollte wissen, wie viele Soldaten er hatte, um Krieg führen zu können. Und Sie können das nachlesen im Buch der Chronik, wie sehr er dafür bestraft wurde von Gott. Jesus hat niemals Gewalt gepredigt. Er hat immer und deutlich gemacht. Er hat auch diejenigen, die sagten, ja, wir lassen uns doch Feuer vom Himmel herabfallen, wie Elia es tat, weil die uns keinen Unterschlupf gewähren, Unterkunft gewähren wollten. Er sagt, ihr wisst ja gar nicht, wessen Kinder des Geistes ihr seid. Mit anderen Worten, in diesem Augenblick waren sie von Satan inspiriert. Der Mensch ist uns nicht gekommen, um zu verderben, sondern zu helfen, zu heilen. Wir sollten uns auch klar darüber sein, dass wenn Christus zurückkommt, dann kommt er nicht zurück, um Krieg zu führen. Viele Stellen, die wir auch in unserer Broschüre über sollten sie Krieg führen zum Ausdruck bringen, die zeigen, er kommt zurück, um die Kriege in aller Welt zu beenden. Er macht dem Krieg ein Ende. Das ist der Grund für sein Kommen. Er, der Friedefürst, wird dem Krieg ein Ende bereiten. Und wenn im Millennium, also der Zeit, wenn Christus sie auf Erden herrschen wird und sie unter ihm, wenn sie dazu berufen sind, wenn sie sich qualifiziert haben, im Millennium, wenn die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden, das sollte uns etwas zu denken geben. Es heißt in dieser Stelle, dieser berühmten Stelle in Jesaja, sie werden den Krieg nicht mehr lernen wollen. Sie werden sagen, wir haben alles das Falsche gelehrt bekommen. Nein, wir werden unsere Schwerter, unsere Kriegsinstrumente in nützliche Maschinen der Agrarkultur umwandeln und sie auf nützliche Weise benutzen. Ja, wieso sollte das dann der Fall sein, wenn eine Sinnungsänderung bei den Menschen vorkommt? Und warum sollte das heute bei uns anders sein, wenn wir als wahre Christen die gleiche Gesinnung haben sollen, die Christus hat und die dann im Millennium den anderen auch gegeben werden wird? Schauen Sie, dieses und noch viel mehr sind Punkte, die wir uns klar werden müssen, und darüber müssen wir uns klar werden, dass wir als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen dies alles in uns selbst haben müssen. Aber nicht nur in uns selbst, sondern wir müssen auch in der Lage sein, dies anderen gegenüber zu artikulieren. Wir müssen aus Überzeugung und mit Überzeugung reden und klarstellen, warum das so ist. Und wenn wir einen Antrag stellen, wir zunächst einmal ausarbeiten, möglicherweise möchten Sie ihn erstmal ausarbeiten, zusammen auch mit dem Lebenslauf und so weiter und so fort, ohne ihn jetzt zu stellen, aber dann haben Sie ihn, schreiben Sie auch dann das Datum dabei, lassen sich vielleicht auch das durch Zeugen quittieren, wann das geschrieben worden ist. Aber wenn Sie das tun, dann muss das zum Ausdruck gekommen sein, dass es Ihre Überzeugung ist. Denn ich sage Ihnen eins, wenn Sie das nicht tun, wenn Sie einfach nur sowas daher schreiben, was Sie so aus dem Internet heraus sich da zusammengesucht haben und sagen, oh, das hört sich ganz gut an, das schreibe ich mal in meinen Antrag, das wird Ihnen nichts helfen. Das wird Ihnen absolut nichts helfen. Und so hoffe ich, dass heute dies ein wenig Ihnen Denkanstöße gegeben hat, was es mit der Kriegsdienstverweigerung auf sich hat und mit der Kriegspflicht, nicht Wehrpflicht, Kriegspflicht, die kommen wird. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, wann. Vielleicht höchstwahrscheinlich viel, viel schneller noch, als sich das die meisten vorstellen. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe in Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.